Ich hätte sofort Verdacht schöpfen müssen, als ich gehört habe, dass du mich ansagst. Ich möchte mich verabschieden von euch allen heute Abend. Ich muss also heute Abend nach dem Vortrag fortgehen. Umsehen nicht, nein. Wenn ich das Wort umziehen daheim äußern würde, würde meine Frau mich wahrscheinlich im Schlaf erwürgen. Aber nein, ich habe hier nur eine gute Viertelstunde im Auto eine Tochter wohnen. Und die hat, meine Jüngste, die Elisabeth, die hat letzte Woche eine Fehlgeburt erlitten. Es wäre ihr erstes Kind gewesen. Sie sind 8 Jahre verheiratet. Sie hatte einmal eine Eileiterschwangerschaft. Das war sie auch nichts. Es gab da Probleme mit beiden. Sie haben mittlerweile ein Kind zur Adoption angenommen, ein Findelkind aus Thailand. Aber nun war sie schwanger. Es war übrigens bei ihrem Besuch bei uns drüben, als das festgestellt wurde. Und ich vergesse nicht, ich war mit bei der Ärztin, wie ihre Augen strahlten, als sie das hörte. Und letzte Woche, an demselben Tag, an dem meine älteste Tochter ein Mädchen zur Welt brachte, hat sie ihr Kind verloren. Und da ich so nahe bin, muss ich sie einfach sehen. Und ich muss auch morgen Nachmittag in Oelsnitz sein, zu einer wichtigen Sache. Und deswegen bitte ich um euer Verständnis, wenn ich heute schon wegfahre. Und ich hasse große Abschiedsszenen, ich werde mich einfach davon schleichen. Rückbesinnung auf die Auswirkungen der Wiederherstellung, ich habe das Wort lieber als Restauration, auf unser Leben in Christus. Wenn ich über ein Thema nachdenke wie dieses, wo von unserem Leben in Christus die Rede ist, dann heißt das für mich zuerst natürlich mein Leben in Christus. Denn das lebe ich. Das sind meine Erfahrungen. Das ist das, was ich gelernt habe, was ich erlebt habe. Von dem ziehe ich dann Schlüsse auf das Leben anderer, sodass ich dann in Grenzen auch von den Auswirkungen auf unser Leben reden kann. Und ich führe Gespräche und mache Beobachtungen, die das dann noch ergänzen. Aber in der Hauptsache, glaube ich, muss euch klar sein, dass ich über die Auswirkungen auf mein Leben in Christus vor allen Dingen reden muss. Ehe ich aber über die Auswirkungen der Wiederherstellung auf mein Leben in Christus reden kann, muss ich über die Auswirkungen meines Lebens in Christus auf die Wiederherstellung reden. Denn das kommt tatsächlich zuerst. Das geht dem Zweiten voraus. Wir sind ja als Christen, und darum ich auch nicht zur Restauration bekehrt worden, sondern zu Jesus Christus. Wir haben nicht die Vorstellungen der Gemeinde Christi angenommen, als wir uns taufen ließen, sondern Jesus Christus als Erlöser und als Herrn. Es gibt ein Buch in Amerika, das heißt, warum ich ein Glied der Gemeinde Christi bin. Und dann stehen eine Menge Dinge drin, weil sie jeden Sonntag das Brot bricht, weil sie ohne Instrumentalmusik anbetet, weil sie eine biblische Ordnung hat, weil jede Gemeinde unabhängig ist und so weiter. Ich denke, ich verstehe das Anliegen des Verfassers Lira Brownlow. Aber ich hätte dieses Buch, wenn ich es geschrieben hätte, um nichts in der Welt so schreiben können, denn ich kann nicht sagen, dass ich deswegen ein Glied der Gemeinde Jesu Christi bin. Ich bin es ganz einfach deswegen, weil er mich dazu gemacht hat. Als ich ihn annahm, dann hat er mich hineingestellt in seine Gemeinde. Wir kennen das aus der Apostelgeschichte. Die das Wort annahmen, ließen sich untertauchen. Und es wurden an diesem Tag 3000 Seelen hinzugefügt. Und der letzte Satz sagt es dann, der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und ich weiß auch, dass Gemeinde nicht im Text steht, aber es steht ein Hinweis im Text zu ihnen oder zu denen. Ungefähr so muss es zu verstanden werden. Und es kann nichts anderes sein als eben die Gemeinde. Es ist das Werk Jesu Christi. Er hat ja auch gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und wenn überhaupt jemand dazugehört, dann nur dann und nur wenn Jesus ihn dazu gefügt hat. Im 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es ja ganz ähnlich, dass wir alle in einem Geist zu einem Leib getauft sind. Das ist wiederum etwas, das nicht wir getan haben, sondern er getan hat. Das ist mit uns geschehen, das ist an mir geschehen und an uns geschehen. Das bestimmt meinen geistlichen Status. Deswegen bin ich ein Jünger, deswegen bin ich ein Christ. Und nachdem das an mir geschehen ist, dann finde ich mich wieder, und das ist mein Status, als ein Jünger, als ein Lernender. Der Meister aber ist Jesus. Ich bin ein Glied an seinem Leib, aber das Haupt dieses Leibes ist Jesus. Ich bin ein Bürger im Reich, aber er, Jesus, ist der König. Ich bin ein Kind in der Familie Gottes, aber Gott ist der Vater. Und so könnte ich alle diese Bilder, soweit sie dieses Verhältnis Gott und Christus zu den Christen und damit auch zu mir darstellen und ausdrücken, könnte ich aufzählen, und es wäre immer wieder dieser gleiche Abstand und dieses gleiche Verhältnis. Er, der Herr, er, der Bestimmende, und wir, die seinen Willen tun. Wir haben diese Woche gesehen, dass die Schrift von der Wahrheit redet als einer abgeschlossenen, offenbarten Wahrheit. Nicht einfach Wahrheit schlechthin, sondern die Bibel redet von der Wahrheit mit dem bestimmten Artikel. Eine Wahrheit, die man lernen kann. Eine Wahrheit, der man gehorchen kann. Eine Wahrheit, die man verteidigen kann. Eine Wahrheit, die abgegrenzt ist. Denn wie kann man etwas verteidigen, wenn man die Grenzen dessen nicht kennt, was man verteidigt? Wie will man für die Wahrheit eintreten und ihr gehorchen, die wir ein für alle Mal empfangen haben, wenn wir nicht wissen, was dazugehört? Und dann wissen wir natürlich auch, wenn wir das wissen, was nicht dazugehört. Diese Wahrheit ist in sich geschlossen. Sie ist vollständig, sie ist das vollkommene Gesetz der Freiheit. Ich muss das nicht alles neu aus der Schrift zitieren, das haben andere vor mir getan. Wir haben mit offenen Ohren und Herzen und einem wachen Verstand zugehört. Das ist aber jetzt, ich muss es erwähnen, weil es die Grundlage ist für die Idee der Wiederherstellung. Diese Idee ergibt sich aus meinem Status als Jünger. Sie ergibt sich aus meinem Status als Glied am Leibe, als Bürger im Reich, als Kind in der Familie Gottes. Im Neuen Testament habe ich keine Beispiele für das Geschehen einer Wiederherstellung finden können. Das heißt aber überhaupt nicht, dass sie der neutestamentlichen Wahrheit fremd wäre, sondern sie ist deswegen hier nicht beschrieben, weil es dazu in den Tagen der Apostel, und damit bricht ja die Apostelgeschichte ab und die Briefe bis zur Offenbarung, weil es dazu damals noch keinen Anlass gegeben hat. Denn nur der muss umkehren und nur der muss wiederherstellen, der sich verirrt hat oder der etwas zerstört hat. Dafür ist die Schrift voller Ermahnungen, voller Hinweise, die einmal empfangene Wahrheit zu bewahren, sie zu verteidigen, für sie einzutreten, ja sogar für sie zu kämpfen. Das Lied, das wir am Anfang gesungen haben, das passt durchaus im Ton zu den Begriffen, die Paulus etwa an Titus und an Timotheus schreibt, wo er auch mit militärischen Begriffen redet. Wir stehen in einem Krieg, und diese Begriffe und diese Vorstellungsweise passt heute genauso sehr, wie sie damals gepasst hat. Damit ist auch verbunden der Auftrag, dass diese heilsamen Worte, die gesunden Worte, so wie er sie empfangen hat, an treue Menschen weiterzugeben, die ihrerseits das tun, die tüchtig sind, die Fähigkeiten haben zu lehren und zu bewahren und diese Kette nie abreißen zu lassen. Das ist die Verantwortung, die alle führenden Brüder überall in den Gemeinden haben, dass dieses anvertraute Gut so bewahrt und so weitergegeben wird, wie wir es bekommen haben, und gewarnt wird immer wieder vor dem Abfall, und nicht nur wird vor dem Abfall gewarnt, sondern er wird als unvermeidlich von Paulus angekündigt und prophezeit. Wir kennen die Texte, sie sind auch in dieser Woche genannt worden. Als Menschen des neuen Bundes fußen wir damit auch auf dem alten Bund. Im 1. Korintherbrief sagt der Apostel Paulus, was damals geschah, wieder vor jenen als Vorbild. Geschrieben ist es für uns, also wir Menschen des neuen Bundes, meint er, zur Warnung. Und im Römerbrief 15,4 sagt Paulus, was damals geschehen ist, das ist uns zur Belehrung geschrieben. Dort lernen wir dann auch die Notwendigkeit der Wiederherstellung, die dann gegeben ist, wenn das eingetreten ist, wovor die Apostel gewarnt, wovon sie die Christen abhalten wollen und was sie doch vorhergesagt haben, dass es geschehen wird, eben die Abkehr von der einmal für alle Zeit gegebenen Norm. Dort haben wir eindrucksvolle Beispiele. Wir haben auch schon diese Tage davon gehört unter Hiskia und unter Josia, 2. Könige 18 und 22, und auch in den Paralleltexten in den Chronikbüchern steht das auch. Niemand kann unberührt bleiben, auch nicht im Neuen Bund. Wenn wir etwa den Text hier aus Jeremia 2 lesen, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die noch dazu rissig sind und das Wasser nicht halten. Und dann eben als Ergebnis aus diesem Abfall des alttestamentlichen Gottesvolkes die Aufforderung, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Als ich als 16-Jähriger merkte, dass vieles, was meine Kirche vertrat und was ich bis dahin auch vertreten hatte, ich war evangelisch-lutherisch, nicht so war, wie Gottes Wort es sagte, besonders in der Frage der Taufe, das war das auslösende Moment bei mir, dann war ich nicht bereit, das einfach hinzunehmen oder unter den Teppich zu kehren. Ich hatte mich geweigert, in der Schule der FDJ beizutreten, obwohl das besser für mich gewesen wäre. Man hat mir nahegelegt, mit den Wölfen zu heulen, damit ich keine Schwierigkeiten hätte. Und ich habe nicht dort, wo es viel schwerer war, Nein gesagt, weil diese Bewegung von sich sagte, dass sie auf dem Boden des Stalinismus-Leninismus und der materialistischen Weltanschauung stand. Ich hatte da nicht widerstanden, um dann in der Kirche, die von sich sagte, sie sei die Kirche des Wortes, genau das hinzunehmen. Nun war ich jung. Und damals, mit Verlaub muss ich das den sehr Jungen unter uns sagen, damals kannten die jungen Menschen ihre Grenzen noch viel mehr, als sie sie heute kennen. Es lag natürlich an den Alten. Die Alten haben die Jungen damals in die Grenzen verwiesen, die meiner Meinung nach ihnen auch gewöhnlich zustehen. Sie haben für sie entschieden, und diese Entscheidungen waren in aller Regel viel vernünftiger, als wenn man junge, unreife Menschen selber entscheiden lässt. Das nur nebenbei. Aber manchmal muss ich ja sowas sagen. Das wisst ihr, kennt ihr mich ja schon. Ihr solltet mich ja heute kennenlernen, da kann ich niemand enttäuschen. Auch nicht in solchen Sachen. Ich war sehr jung und wusste das und hatte einen großen Respekt vor dem Pfarrer, vor den Predigern der landeskirchlichen Gemeinschaft, die jedes Jahr dort Evangelisationen hielten, und auch vor dem Gemeinschaftsleiter. Das war übrigens der Großvater mütterlicherseits von Hans Scheller. Seine Mutter, also war die Tochter von dem damaligen Gemeinschaftsleiter, sein Vater ist der Bruder meiner Mutter, so sind wir verwandt. Ich hatte großen Respekt vor den Leuten, absolutes Vertrauen. Und deshalb habe ich mich auch ganz an sie gewandt und war überzeugt, dass sie also was ich da vorbrachte, was ich da entdeckt hatte im Neuen Testament, das würden sie also mit links mir erklären können, weil ich ja auch annahm, das haben die ja schon vor Jahrzehnten selber gelesen und haben darauf die Antworten gefunden, sonst würden sie doch nicht an dem festhalten, was sie da festgehalten haben. Aber sie hatten keine Argumente. Ich weiß noch, wie erschüttert ich war, als der Mann, unter dessen Verkündigung in der Evangelisation, in der Gemeinschaft, ich mich bekehrt hatte. Gottfried kennt ihn auch, der Bruder Palke wurde er genannt, kannst dich erinnern. Nicht wahr, wie ich zu dem ging und meine Bibelstellen vorbrachte gegen die Kindertaufe und er sagte, ja, junger Mann, hat er gesagt, das ist so, ich stelle mir vor, sagt er, das ist bei der Taufe des Kindes wie, wenn man einem Säugling ein Sparbuch in die Wiege legt. Wenn es dann mündig wird, darf es über das Kapital verfügen. So ist das mit der Kindertaufe. Ich habe ein bisschen geschwiegen und dann habe ich zu sagen gewagt, ja, aber gibt es diese Vorstellung wenigstens dem Sinn nach, es gab damals ja noch keine Sparbücher, aber dem Prinzip nach irgendwo in der Bibel, das freilich nicht, hat er gesagt. Und ich habe gesagt, dann will ich es nicht wissen. Und er hat gesagt, ich weiß nichts anderes. Und die anderen haben nicht einmal das gesagt. Der Pfarrer, der glaubte im Grunde gar nicht. Und Gottfrieds Vater, der ihn besser kannte als ich, weil er Gemeindeältester damals lange war, Er sagte, das war ein besserer Geschäftsmann als ein Theologe. Er lachte mich fast aus. Natürlich, wenn man nicht an die Bibel glaubt und an die Auferstehung Jesu und so weiter, dann ist das ganz belanglos, was mich da umtrieb. Und der Gemeinschaftsleiter hat mir gesagt, ich soll meinen Verstand vergessen. Das war im Ernst sein Rat. Ich versuche alles zu verstehen und das wäre verkehrt. Ich hatte mich aber schon damals als Jünger Jesu begriffen. Nicht wahr? Und deshalb war mir klar, ich hatte zu gehorchen. Ich war es nicht, ich konnte es nicht sein, der bestimmt, wo es lang geht, der die Normen setzt. Weil wir seine Jünger sind, darum ist das Wort des Herrn für uns verbindlich. Weil er das Haupt der Gemeinde ist, hat er ganz alleine das Sagen. Und alles, was er für die Gemeinde bestimmt hat, das muss auch Geltung finden. Sonst sind wir nicht seine Gemeinde. Sonst sind wir nicht seine Jünger. Und wenn wir uns das 10-mal über die Tür schreiben und auf die Briefköpfe drucken. Man kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Das haben mir protestantische Geistliche, wie man sie nennt, gesagt. Also die Geistlichen waren in Anführungsstrichen zu denken. Als wir über diese Tatsache diskutiert haben, da war ich schon ein wenig älter. Mein Respekt vor Pfarrern war erheblich zurückgegangen, nachdem ich mehrere kannte. Ich kenne andere, vor denen habe ich Respekt. Ich will das nicht also so verallgemeinern. Aber dass ich sie alle von vornherein, weil sie Pfarrer sind, respektiere, das ist schon lange. Darüber ist das Rad der Geschichte hinweggerollt. Man kann das Rad der Geschichte nicht zurückgehen. Und damit sollte alles so bleiben müssen, wie es sich entwickelt hat. Es ist wahr. Man kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Niemand kann die Zeit anhalten, zurückdrehen, zurückgehen und alles noch einmal leben. Das ist nicht möglich. Aber die, die das sagen, die meinen, nachdem es sich einmal so ergeben hat, nachdem es sich einmal so entwickelt hat, muss es alles so bleiben, wie es ist. Es darf nicht mehr geändert werden. Aber Christen sind Menschen, für die gilt, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und wann immer wir den Willen Gottes erkennen und begreifen in irgendeiner Sache, und wir entdecken in unserem Leben, und gilt denn das nur für den persönlichen Bereich? Und sollte das nicht ebenso sehr für den Bereich der Gemeinde gelten? Dann muss das von uns getan werden, oder wir haben aufgehört, seine gehorsamen Diener zu sein. Das Rad der Geschichte wurde von Menschen im Ungehorsam bewegt. Es kann auch von Menschen im Gehorsam bewegt werden. Und gerade darum geht es. Wir tun uns eigentlich im täglichen Leben nicht so schwer. Also wenn dieser Pfarrer, der mir das mal gesagt hat, stellen wir uns vor, der parkt sein Auto, setzen wir voraus, er hat auch eins, aber das haben ja die meisten. Er parkt es auf einen Parkplatz, geht einkaufen, kommt wieder heraus und sieht gerade noch, wie ein anderer Wagen seinen Wagen anfährt auf dem Parkplatz, erheblich beschädigt und fortfahren will. Aber Gott sei Dank, um hinauszufahren, muss er am Pfarrer vorbei und er steht schon so. Und dann hält der andere, streitet auch nicht ab, dass er das eben war, und sagt, ja, aber man kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Nicht wahr? Dieser Pfarrer wäre damit überhaupt nicht zufrieden. Natürlich kann man das nicht ungeschehen machen, aber er wird trotzdem verlangen, das wird repariert und Sie zahlen dafür. Ob Sie es Ihrer Versicherung melden oder damit die Prämien nicht zu hoch werden, die rechnen ja aus, bei wie viel Mark man es besser selber bezahlt und so weiter. Das ist dann die Sache dessen, der den Schaden verursacht hat. Und dann muss er noch froh sein, dass der Pfarrer ihn aufgehalten hat, denn sonst wäre ja der Tatbestand der Unfallflucht gegeben. Vielleicht ist er schon dann gegeben, Andreas, du kennst die Feinheiten. Aber das führt jetzt zu weit. Also in unserem Alltag leben wir immer nach dem Prinzip, dass wir das reparieren oder mindestens versuchen, wenn wir es können, was kaputt gegangen ist. Zurzeit wird in der ehemaligen DDR alles repariert, es dauert noch einige Jahre, was das Rad der sozialistischen Geschichte dort angerichtet hat. Alle Straßen, alle Brücken, alle Bahnlinien, alle Häuser, nennt es ist alles kaputt und zugrunde gerichtet. Das Rad der Geschichte ist darüber hinweggegangen. Aber jetzt wird es repariert.
Wir bezahlen alle dafür, klar. Aber es wird nicht so bleiben. Wir können diese 45 Jahre der Misswirtschaft nicht ungeschehen machen, aber sollen die Schlaglöcher bleiben? Die Straßen müssen repariert werden, die Brücken müssen ausgebessert werden, die Häuser werden in Ordnung gebracht und so weiter.
Auch geistlich gesehen leben wir als Einzelne dieses Prinzip immer zu. Ist nicht unser Christenleben auch gekennzeichnet, dass immer dann, wenn uns eine Sünde bewusst wird, dass dann Reue folgt und Reue zur Umkehr führt und ein Neubeginn stattfindet? Das ist nichts anderes als eine Wiederherstellung im Leben des einzelnen Menschen.
Das kann genauso im Prinzip und muss genauso auf die Gemeinde und alles, was das angeht, übertragen werden. Und nun sind wir so weit, dass wir sehen, Wiederherstellung ist das Ergebnis eines lebendigen biblischen Glaubens.
Es ist unmöglich, dass wir den Herrn lieben und die Bibel als seine ein für alle Mal gegebene, vollständige, allgenugsame Offenbarung annehmen, ohne dass wir dann den Drang fühlen, uns daran zu messen, und dass wir dann den Drang fühlen, das zu korrigieren, was korrekturbedürftig ist. Sonst würden wir ja dem Manne gleichen, von dem Jakobus schreibt, der in den Spiegel schaut und sofort vergisst, nachdem er sich betrachtet hat und abmarschiert, wozu dann in den Spiegel schauen. Und von daher ergibt sich auch nun umgekehrt die Auswirkung der Wiederherstellung auf unser Leben in Christus.
So wie die Wiederherstellung eine Frucht des Glaubens ist, so befruchtet sie dann auch wiederum unser Leben in Christus. Das hat eine Wechselwirkung. Erst ergibt sich das aus dem Glauben, aber dann ergibt sich wiederum aus dem Bewusstsein dieser Notwendigkeit und dieses Grundsatzes der Wiederherstellung eine Befruchtung für den Glauben. Jesus hat verschiedene Verheißungen gegeben. Die sind uns auch keineswegs neu. Die eine steht am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7 und heißt so: Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und dann der andere Text, der hier ganz genau dazu passt, der sich in Johannes 8 findet, in den Versen 31 und 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Diese zwei Texte sollen stellvertretend stehen für viele, die es im gleichen Sinne in der Schrift gibt. Es wird wohl niemand geben, gleich welcher christlichen Konfession, der da widersprechen würde, der nicht grundsätzlich jetzt, wenn er das vorliest oder hört, sagen würde, ja, das ist richtig. Aber dann müssen wir feststellen, alle ziehen Grenzen, innerhalb deren nur das gelten darf. Und damit bestimmen die Grenzzieher oder die, die anderen erlauben, für sie solche Grenzen zu ziehen, innerhalb deren sie sich dann nur bewegen, eigenmächtig. Und damit haben sie einfach die Hoheit Jesu Christi als der König seines Reiches von vornherein schon aufgehoben und sind Rebellen. Die Grenzen werden etwa genannt, das ist nicht wichtig. Hier erdreistet sich ein Mensch, festzustellen, was aus dem Willen Gottes wichtig ist und was nicht wichtig ist. Oder noch mehr, Das ist nicht heilsnotwendig. Ich wage fast zu sagen, heilsnotwendig ist, dass wir nie auch zum kleinsten Wort des Herrn sagen, das brauchen wir nicht zu tun, weil es nicht heilsnotwendig ist. Ich meine, heilsnotwendig ist die Gesinnung eines Jüngers. Und das ist nicht die Gesinnung eines Jüngers. Oder aber, davon werden wir heute noch hören, das ist nicht zeitgemäß. Oder aber, das ist theologisch überholt. Es ist theologisch überholt, an einen Gott zu glauben. Weite Kreise der protestantischen Kirchen sagen, Methodisten eingeschlossen, es ist theologisch überholt, an einen blutrünstigen Gott zu glauben, nicht wahr, der versöhnt werden muss, indem man Blut vergießt, oder der gar das Opfer seines eigenen Sohnes fordert. Es ist theologisch überholt. In der Zwischenzeit haben wir nachgedacht, denn mehr waren die ja damals auch nicht, das haben Menschen sich erdacht. Und wir sind genauso klug. Und nun haben wir eben diese Lehre weiterentwickelt und sind darüber hinausgekommen. Der einzige feste Stand, den ein Mensch in der Zeit und in der Ewigkeit haben kann, ist Jesus Christus. Er allein ist der Grundstein. Er allein ist der Felsen, auf dem wir stehen können. Darum konnte er ja sagen, wenn ihr an meine Rede euch haltet, dann seid ihr der kluge Mann, der sein Lebenshaus auf Fels baut. Auf ihn selber nämlich. Aber damit, dass Jesus hier sich mit seinem Wort verbindet, damit bewahrt er uns auch vor dem verderblichen Irrtum, vor dem Wahn, dass wir den Namen Jesu für sich nehmen und dass wir ihn mit allen möglichen Inhalten füllen, unabhängig von dem, was er uns in seinem Wort darüber gegeben hat. Wir haben Jesus nur insofern, als wir ihn durch und mit seinem Wort haben. Sonst haben wir ihn nicht. Es gibt ihn sonst nicht. Er ist es durch sein Wort. Und da habe ich in meinem Leben immer wieder die Feststellung gemacht, dass mir gerade der Gedanke der Rückkehr und der unbedingten Rückkehr und des unbedingten sich Gründens auf dieses Wort einen festen Stand gibt. Es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der nicht der Sturm und die Wellen des Zeitgeistes gegen die Gemeinde Jesu herangebrandet sind und sie bedroht haben. Und alle, die diesen festen Stand nicht haben, die werden weggeschwemmt. Die können gar nicht widerstehen. Im Brief an die Epheser, im 4. Kapitel, in den Versen 13 bis 15, da sagt Paulus, und auch das haben wir die Woche einmal als Lehrtext gehabt, er sagt, wir sollen alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber die Wahrheit in Liebe festhalten und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Im Neuen Testament sind Wahrheit und Liebe fest und untrennbar miteinander verbunden. Hier haben wir's, nicht wahr? Lasst uns die Wahrheit in Liebe festhalten. Heute Morgen hat es Jim hier gesagt, besser kann ich es nicht sagen. Er sagt, wenn wir hier teilen, nicht wahr, dann ist das eine Bein die Liebe, das andere die Wahrheit. Nur wenn wir sie beide haben und nutzen, dann laufen wir gut. Aber wenn wir das eine oder das andere haben, dann sind wir Krüppel, dann sind wir keine Jünger. Gemeinsam haben Wahrheit und Liebe ihre Quelle in Gott. Gott ist die Liebe, sagt Johannes, und er ist ein Gott der Wahrheit. Und so wie Wahrheit und Liebe in Gott, der Ursprung aller Dinge eins sind, untrennbar eins, so ist auch das, was Gott uns schenkt, nur
in Liebe und Wahrheit zu haben und nur so lange zu behalten, wie beides da ist. In diesem Zusammenhang ist das sogenannte hohe priesterliche Gebet in Johannes 17 ein ganz wesentlicher Text. Denn wenn wir gefragt werden, wozu ist Jesus auf die Erde gekommen, wozu ist er Mensch geworden, dann werden wir wahrscheinlich alle ohne zu zögern sagen, um für die Welt zu sterben und Versöhnung zu schaffen, um das Heilswerk zu vollbringen. Und da haben wir auch recht, sagt er selbst. Aber hier in Johannes 17 sagt Jesus, dass er auch noch zu einem anderen Zweck gekommen ist. Das mindert den ersten in keiner Weise. Aber das fügt dem noch etwas hinzu. Und hier sagt Jesus, er ist in die Welt gekommen, um den Namen Gottes. Und dann nennt er das die Worte Gottes. Und dann nennt er das die Wahrheit Gottes zu offenbaren. Und diese drei Begriffe, Name, Wort und Wahrheit, die werden hier wie Synonyme, also wie verschiedene Ausdrücke, die aber dasselbe bedeuten, verwendet. Und ich will nur wenige Verse lesen. Einmal von 4-8, da sagt Jesus, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Also Jesus ist auch gekommen, um das zu tun, was er jetzt ausspricht. Neben der Tatsache, dass seine Hauptaufgabe sein Tod war. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Erst dieses Namen und heißt das Wort. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt, denn die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe am Anfang von jener Kette gesagt, dass jede Generation die empfangenen heilsamen Worte bewahren muss, unverändert und weitergeben muss, das, was sie tun können, treuen Menschen, dass es immer so weitergeht. Wir sehen, das fing mit Jesus schon an. Der Vater hat ihn gesandt und hat ihm das gegeben und nun kommt er zum Vater zurück. Er wird am nächsten Tag wird er gekreuzigt werden und sagt, ich habe es vollendet, ich habe deinen Namen bekannt gemacht, ich habe das Wort, das du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Und dann geht es ein Stück weiter, Vers 14, wieder, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und nun noch von 20 ab, ich bitte aber nicht, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, nun kommt der Begriff der Wahrheit dazu, dein Wort ist die Wahrheit oder ist Wahrheit. Und nun ab 20, ich bitte aber nicht allein für sie, damit sind die Apostel gemeint, das ist vorher ausgedrückt, sondern auch für die, die durch ihr Wort, das ist der Apostel, an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glauben kann, dass du mich gesandt hast. Also hier haben wir eine Kette. Die Welt kann nur glauben, dass Jesus, der Vater Jesus gesandt hat, wenn die Christen eins sind. Die Christen sollen eins sein durch das Wort der Apostel, das sie glauben. Und die sollen das Wort weitergeben, was Jesus ihnen gegeben hat. Einheit und Wahrheit und Wort Gottes sind hier eine untrennbare Einheit. Das steht alles im Johannesevangelium, das wir ja als das Evangelium der Liebe kennen. Und da haben wir genau wieder diese Zweiheit, die eine Einheit ist, Wahrheit und Liebe. Wenn die Liebe nicht von der Wahrheit, das heißt durch das offenbarte Wort geleitet wird, dann wird sie blind. Dann wird sie zerstörerisch, dann hört sie auf, Liebe zu sein. Es ist nicht genug, jemand zu sagen, ihr müsst lieben, und dann werden alle Probleme gelöst, so ungefähr. Liebe bedarf des Maßstabs. Liebe bedarf der Wahrheit, so wie Wahrheit alleine nicht genug ist und der Liebe bedarf. Wiederherstellung, das habe ich eben schon gesagt, lässt uns dem Zeitgeist widerstehen. Der Zeitgeist war immer gegenwärtig und war immer die Bedrohung der Gemeinde Jesu.
Die Formen des Zeitgeistes waren immer anders. Christen werden heute um anderer Dinge willen verlacht und angefeindet und auch verfolgt als vor 100 Jahren. Wir haben gestern gehört, wie der Bruder Lipscomb zur Zeit des Bürgerkrieges im Süden der USA von der Mehrheit der Menschen seiner Stadt angefeindet und gehasst wurde und als Volksverräter angesehen wurde, weil er sich weigerte, mit Waffen zu kämpfen und weil er seine Sklaven entlassen hat, freigelassen hat. Deshalb hat er als seine Minderheit viel Hass und viel Ablehnung und Verfolgung erleiden müssen. Das ist uns heute kein Problem. Wir haben andere. Uns ist es ein Problem, was man Situationsethik nennt. Dass es alles relativ ist. Dass es nichts absolut Festes gibt. Dass alles aus der Situation heraus zu entscheiden sei. Das ist eine ganz echte, eine ganz reale Gefahr. Und ich gebe euch jetzt ein Beispiel, das noch nicht lange her ist. Und ich bin entschieden, habe mich entschieden, Ross und Reiter zu nennen. Ostern 1989 hat Jaro Schubert auf dem Jugendtreffen in Bielstein eine Rede gehalten über das Thema der christlichen Einheit. Der Titel hieß »An einem Strang«. Die Kassetten davon waren dieses Jahr auf dem Jugendtreffen noch zu kaufen. Am Ende seiner Rede, die fast eine Stunde dauerte, war donnernder Applaus. Donnernder Applaus, wo lähmendes Entsetzen hätte sein müssen. In dieser Rede über christliche Einheit wurde die Rolle der Schrift, die Rolle der Wahrheit, die Rolle des Wortes nicht auch nur einmal erwähnt. Johannes 17, das Gebet Jesu in der Nacht vor seinem Tode, sein Vermächtnis an uns, das existierte in dieser Rede nicht. Es wurde nicht einmal genannt. Und man müsste doch meinen, dass fast 200 junge Christen, das waren die meisten, und die, die das Jugendtreffen geleitet haben, dass die Johannes 17 kennen. Dass die sehen, wie Jesus Einheit und Wahrheit zusammenbindet und Liebe. Wie kann man dann jemand, der das leugnet, der sagt, nie gab es eine Trennung außer wegen mangelnder Liebe. Wie kann man applaudieren? Natürlich müssen junge Leute ältere respektieren. Deshalb war es vielleicht gut, nicht zu pfeifen. Aber zu applaudieren, der Unwahrheit, der Verdrehung der Bibel in ganz elementaren Dingen, das ist unmöglich. Dass es dennoch geschah, zeigt, wie wenig klar die jungen Geschwister, die dort waren, eigentlich denken. Und das zeigt, wie wenig klare Verkündigung in den Heimatgemeinden der Applaudierenden eigentlich besteht. Sonst wäre das unmöglich gewesen. Und nach meiner Überzeugung zeigt es auch, dass ein Jugendtreffen nicht hauptsächlich von Jugendlichen geplant werden kann. Sie haben einfach das Wissen nicht. Sie sind überfordert. Sie schaden sich damit selber. Und sie sind auch die Letzten, die das begreifen können. Es war übrigens Jaro Schubert, der das eingeführt hat. Denn es war bis dahin, bis es damals von Nürnberg gemacht wurde, immer so, dass Evangelisten das leiteten und mit Jungen sich berieten. Und als Nürnberg dran war, sagt er, macht nur. Und da hatten sie es in der Hand. Und wir sehen zu, wie sie sich schaden. Dieses Jahr, wie gesagt, war die Kassette noch zu kaufen. Und die Verantwortlichen der Jugendtreffen haben sich nicht distanziert von dieser Rede. Bis heute habe ich das nicht vernommen. Der Mann, der die Rede gehalten hat, ist ein Mann, den ich seit Jahrzehnten geschätzt und geliebt habe. Ich sage euch, ich habe mir so oft gesagt, Rainer, du musst mehr werden wie der Jaro. Du bist zu laut. Du trittst zu gewichtig auf. Nimm dir ein Beispiel an ihm, und das sage ich heute noch.
Seine Schwiegertochter, die Brigitte, hat ein Jahr lang bei uns zu Hause, ein halbes Jahr, Entschuldigung, ich habe es mit einer anderen verwechselt, wie ein Kind gewohnt. Und auch seine Söhne habe ich sehr lieb. Aber nie, nie kann ich aus Liebe zu einem Menschen die Wahrheit Gottes verleugnen. Auch dann kann ich das nicht tun und werde ich es nicht tun, wenn dieser Mensch meine Frau wäre, meine Tochter oder mein Sohn. Niemand kann mir unterstellen, dass ich diese Menschen nicht liebe. Aber Gott muss ich mehr lieben. Gott muss ich mehr lieben. Mir wurde nachgesagt, ich würde einen Krieg geführt haben, das ist nun schon Jahre zurück, gegen die Familie Schubert. Das ist mir ins Herz gegangen, weil es eine Schwiegertochter war, die das gesagt hat. Ich habe nie gegen irgendeine Familie einen Krieg geführt. Gott ist mein Zeuge. Ich bin allerdings im Krieg mit allen meinen Geschwistern zusammen, meine ich, gegen alle Gedanken, die sich gegen die Gedanken Gottes erheben. Gegen die bin ich im Krieg. Und gegen die ziehe ich immer mein Schwert. Und Gott möge mir Kraft geben, dass ich das kann, solange ich einen Atemzug in mir habe. Aber in Liebe gegen die, die diese Gedanken hegen. Das hat sich nie geändert. Der biblische Glaube war nie populär und der biblische Glaube war nie unbestritten und er wird es nie sein. Der Hebräerbrief sagt es so, er sagt, Christus ist draußen vor dem Tor gekreuzigt worden und er sieht darin ein Gleichnis und er sagt, auch wir müssen mit ihm hinausgehen aus dem Lager vor das Tor und seine Schmach tragen. Das gilt immer und überall und für jeden von uns. Die Formen ändern sich. Am Samstag vor einer Woche war ich mit meiner Frau, mit meinem Schulfreund und seiner Frau, Schulfreund aus den Tagen des Gymnasiums, in meiner alten Schule in Stolberg. Und es war also September, und als wir im Foyer waren und hinaufstiegen, das Treppenhaus zur Aula, eine der schönsten Schulaulen, denke ich, die es in Deutschland gibt, ich übertreibe nicht, da fiel mir ein und ich sagte zu Hans Baetz, ich sagte, Hans, im September, jetzt in diesem Monat sind es 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, dass wir hier eingeschult wurden, 1941. 8 Jahre, eigentlich nur 7,5 war ich in dieser Schule, denn im Frühjahr 1949 hat mein Schülersein dort ein schnelles Ende gefunden. Ich war ein Feind des Friedens und des Fortschritts, so wurde ich genannt, weil ich meinen Glauben an Christus und an die Schrift bekannte und den Lehrern widersprach, die das Gegenteil sagten. Ein Fall ist mir noch in Erinnerung. Die Deutschlehrerin, die eine echte Kommunistin war und keine Gelegenheit ausließ, mir eins überzubraten, die sagte auf einmal, habt ihr schon mal von Mose gehört? Das hatten wir alle. Sagte, jetzt ist klar, dass es den gar nie gab. Ich sage, wie bitte? Wie sollte das jetzt klar sein? Sie sagt, da gibt es nämlich, das weiß man jetzt, Beduinenstämme noch heute im Sinai-Gebiet, die nennen ihren Chef, ihren Häuptling, Mosche. Ich sage, das ist also nur ein allgemeiner Ausdruck für einen Führer, hat es nie einen gegeben. Habe ich gesagt, jetzt weiß ich auch und jetzt wissen wir auch, dass es nie Cäsar gab. Sagt sie, wieso? Ja, ich sage, wissen Sie, die Russen nannten ihr Oberhaupt Zar und wir hatten einen Kaiser. Und das sind ja nur Begriffe für, da hat es nie einen Cäsar gegeben. Da wurde sie stumm. Denn gerade weil es Cäsar gab, wurde sein Name zum Titel. Und viel logischer ist es, denn da haben wir eine historische Parallele. Weil es Mose gab, gibt es heute noch im Sinai-Gebiet Stämme, die nennen ihr Oberhaupt Mosche. So stark war die Führerpersönlichkeit des Mose. Wir haben ja eine Parallele hier in Europa. Dann ließ er mich eine Weile in Ruhe. Die Klasse saß grinsend dabei, hat ja das gegönnt, aber manchmal hatte ich keine Antworten. Und öfter, in der Mehrzahl der Fälle hatte ich keine Antworten. Das eine ist mir ja auch in Erinnerung geblieben, das andere habe ich alles vergessen. Aber ich weiß, dass das eine bittere Zeit für mich war, mit 16 und 17, das alles mitzumachen. Aber ich sage euch, im Glauben bin ich nie berührt worden. Weil ich auf dem Boden des Wortes stand und weil Christus mein Herr war. Er war der Felsen. Und weil ich wusste, dieses Wort ist wahr Da hat mir das nichts ausgemacht, dass ich der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Ich war mit meinem Gott stärker als der Stalin, der auch noch lebte, und die Rote Armee, die im Land war, und alles andere. Und es war vorher im Hitlerjugend auch schon so. Ich war einmal zu einem Lehrgang mit, war ich 12 oder 13, ich war ein ganz eifriger Pimp, aber ich habe jedes Mal vorm Essen gebetet. Und ich sah überhaupt keinen Grund, warum ich, weil ich da mit der HJ in einem Lehrgang war, auf einmal Gott nicht danken sollte für mein Essen. Also habe ich meinen Kopf gesenkt, meine Augen zugemacht und für mich still gebetet. Und schon fing das Gelache und Gekichere an. Das war mir doch egal. Ich konnte gar nicht begreifen, dass es Leute gibt, die da nicht beten. Ich habe doch den Herrn auf meiner Seite. Der Gedanke der Wiederherstellung, der hat mich so bestärkt in diesem Wissen danach, dass das immer besser damit geworden ist. Als ich das erste Mal in meiner Schule war, aus der ich verjagt wurde, und ich habe mir das früher manchmal, ich habe irgendwann gerechnet, dass das zusammenbricht. Es hat länger gedauert, als ich dachte. Aber ich habe mir dann immer vorgestellt, wie wird das sein, wenn ich durch die Straßen von Elsnitz gehe, nachdem es nicht mehr kommunistisch ist. Wie wird das sein, wenn ich in meine alte Schule gehe, wo ich so weg musste? Und dann war ich dort. Und dann habe ich keine Rache gefühlt. Und dafür habe ich Gott gedankt. Ich habe nicht einmal Genugtuung gefühlt. Ich habe nur Mitleid dann gefühlt. Mitleid war meine Hauptempfindung. Mit diesen Menschen, die einem Phantom nachgejagt sind, die ihr Haus auf Sand bauen und die es jetzt einbrechen sehen. Und mir haben das Leute wörtlich gesagt im Gespräch. Die haben gesagt, wissen Sie überhaupt, wie es einem Menschen zumute ist, wenn das, woran er sein Leben lang geglaubt hat, nun auf einmal sich als nichts erweist, ja, als verkehrt, als schädlich? Und dann habe ich bekannt, das weiß ich nicht, Gott hat mich davor bewahrt, weil ich gleich von Anfang an auf den Felsen mein Leben baute. Deshalb weiß ich das nicht, aber Sie können das auch noch tun. Nein, das weiß ich nicht. Und das werde ich so lange nie wissen, solange ich treu bin. Und solange ich auf diesen Felsen mein Leben baue. Momentan ist es so, dass ich im Oelsnitzer Rathaus mit Hochachtung behandelt werde, wenigstens äußerlich. Ich weiß, dass manche innerlich denken, der ist verrückt, dass er hierher zieht. Manche haben ja das nämlich auch gesagt, aber die meisten Menschen sind zu höflich, die sagen das nicht. Also äußerlich sind sie alle voller Hochachtung. Bürgermeister kommt sofort heraus, gibt mir die Hand. Das ist ja nur eine kleine Stadt, nee, das dürfen wir nicht übersehen. Aber das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Es wird sich sofort ändern, wenn ich Stellung nehme für etwas, was der Meinung und den Interessen der meisten entgegengeht. Und das ist ja sicher. So sicher wie das Amen in der Kirche, dass das irgendwann wahrscheinlich passiert. Als Gemeinde sehen wir immer Dinge ins Auge, haben wir immer Dinge zu tun, die unpopulär sind. Stets enthält das Evangelium Wahrheiten und Passagen, die den Widerspruch der Welt erregen. Heute nenne ich nur einige: die Rolle der Frau, die Homosexualität, die Abtreibung. Heute Morgen auf dem Weg hierher hatte ich den Deutschlandfunk an und da war ein Interview mit dem Bischof Fork. Ich war richtig froh, wie sie am Ende sagten, dass der jetzt also in Ruhestand tritt. Von Brandenburg. Ein Interview zur Abtreibung. Er hat vermieden, der wurde dreimal von der Fragerin also gezielt gefragt, sind Sie dann für die Fristenlösung? Das Wort hat er nicht in den Mund genommen, aber die Sache schon. Es blieb am Ende so, dass er gesagt hat, also wir müssen den Frauen helfen und müssen die Situation der Familien sehr verbessern. Aber am Ende hat er gesagt, muss es die Entscheidung der Frau sein, ob sie das Kind austrägt oder nicht. Und Strafe, das kommt schon gar nicht in Frage. Das höchste Rechtsgut das wir kennen, ist das menschliche Leben. Und wenn der Einzelmensch, aus welchen Gründen auch immer, über das Menschenleben verfügen kann und entscheiden kann, dann sind die Dämme gebrochen. Wo ist denn der prinzipielle Unterschied, ob eine Frau ein werdendes Leben in ihrem Körper, das ist ja kein Teil von ihr, wie eine Warze, die sie sich entfernen lässt. Das ist ein eigenes, entstehendes, menschliches Leben. Wenn sie darüber bestimmen kann, wenn sie selbst definiert, ob das sie belastet oder unbequem ist oder was auch immer, wie groß ist denn dann der Schritt, dass eine Familie, die einen alten Opa pflegen, der sie viel mehr belastet, dass sie den töten können? Ist das wirklich so ein großer Schritt? Überhaupt nicht. Wenn die Dämme einmal brechen, und kann man wirklich das Lebensrecht eines ungeborenen Menschen von sozialen Dingen abhängig machen? Ich weiß überhaupt nicht, was viele in der CDU reden, als wenn sie sagen, also wir müssen uns entschuldigen, aber wenn jemand nicht mindestens so und so viel Geld vom Staat bekommt oder selber hat, dann darf er menschliches Leben töten. Das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun. Menschliches Leben hat einen Wert in sich selbst. Darf ich etwa jemanden überfahren, weil ich sonst langsam fahren muss, wenn ich nur weniger als 1000 Mark verdiene? Wenn ich aber 3000 Mark habe, dann bremse ich. Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Hier ist der Wert als höchstes Rechtsgut unserer Verfassung eines Menschenlebens. Und das ist es doch wohl. Die für die Abtreibung ins Feld ziehen, die würden uns jederzeit anzeigen und sogar mit Steinen bewerfen, wenn wir das Ei eines Wanderfalken aus dem Rost holen würden. Ein ungeborener Wanderfalke ist ein Wanderfalke und steht unter dem Schutz dieses Gesetzes. Ein ungeborener Mensch ist weniger als eine Ratte. Das darf nicht sein. Aber darüber werden wir noch mehr hören. Es sind nur wenige Wochen her. Da war Rudi Rischer in Salzburg. Dort geht es also um die Rolle der Frau. Die haben seit bald einem Jahrzehnt keine Predigt mehr in der Versammlung, weil die Helmi predigen will. Und sie kann nicht predigen in der Anbetung. Und deshalb wird überhaupt nicht gepredigt. Seit 10 Jahren. Das ging für viel zu lange. Aber nun wurde gesagt, nachdem alle anderen Argumente verklungen waren, wenn ihr nicht mit der Zeit geht, dann geht die Zeit über euch weg. Ein klares Wort. Ein Wort, das zeigt, was der wirkliche Grund ist für die Versuche, sogar Predigerinnen und weibliche Apostel in die Bibel zu mogeln. Und zu sagen, jetzt ist es klar, wir wollen mit der Zeit gehen. Manche halten die Spannung nicht aus. Sie wollen die Schande nicht tragen, draußen vor dem Tor zu sein und die Schmach Christi zu tragen. Die gilt auch in diesen Belangen. Nein, wenn die Zeit mit Christus geht, umso besser für die Zeit. Dann gehen wir mal nebeneinander. Aber wenn die Zeit anders geht, dann gehen wir gegen das, was die Zeit sagt, und gehen mit Jesus. Nur dann stehen wir für immer. Brüder, wir leben tatsächlich im Krieg. Und im Krieg, da kann man sich keine Unklarheiten erlauben. Da muss man wissen, wo die Front ist. Und da muss man wissen, was es zu bekämpfen und was es zu verteidigen gibt. Im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 10, in den Versen 3 bis 5, schreibt Paulus, denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das ist das Ziel der Nachfolge auch, dass alles Denken gefangen geführt wird in den Gehorsam gegen Christus und dass alles gottwidrige Denken zerstört wird. Und schließen will ich, das muss ich noch sagen, die Erfahrungen aus dem Jugendtreffen damals, die hat aufgezeigt, nicht wahr, dass die Frontstellung in den meisten Gemeinden nicht gesehen wird. Dass es da wesentliche Prinzipien neutestamentlichen Christentums gibt, die nicht bekannt sind. Ja, nicht nur nicht bekannt, sondern die abgelehnt werden. Denn das war da der Fall. Das ist ein Mangel an klarer Verkündigung. Die Ursache ist die Vertuschung der Lage, das Schweigen aus falscher Rücksicht, wo Reden geboten wäre. Und nun schließe ich, indem ich wiederum uns sehr bekannte Worte lese, und wir werden auch da wieder das Wort Gottes erwähnt finden, aus dem Epheser 6 von 10 bis 17. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Da haben wir es schon. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium, da haben wir es wieder, des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Da haben wir es zum Dritten. Amen.